Okay, wir sind ja letztes Mal bis Kolosser 1, Vers 27 gekommen. Und machen da heute genau nahtlos weiter in Vers 28. Das heißt, bis jetzt hat Paulus erstmal gedankt und gebetet für die Gemeinde. Danach hat er ganz, ganz tief und konzentriert von der Herrlichkeit von Jesus erzählt, dass Jesus wirklich Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er alles gemacht hat, dass er alles hält durch das Wort seiner Macht, also wirklich vertrauenswürdig ist. Und dann hat Paulus die letzten Verse etwas über seinen Dienst gesagt und ihm beschrieben, dass er halt gerne freudig dafür leidet, dieses Geheimnis zu den Nationen zu bringen. Und dieses Geheimnis ist Christus in euch, also dass Christus in uns wohnt durch den Heiligen Geist. Das ist für Paulus so eine schöne, wichtige, herrliche Realität, dass er sagt, hey, dafür in den Dienst dieser Wahrheit stelle ich mein ganzes Leben. Und dieses Geheimnis, das will ich offenbar machen den Gemeinden. Ja, und dadurch Gott verherrlichen. Und in diesem Gedankengang ist er noch drin in Vers 28. Er hat gerade gesagt, was dieses Geheimnis ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also, wir haben gesagt beim letzten Mal, es ist kein mystisches irgendwie Geheimnis, was keiner verstehen kann oder so, sondern es heißt einfach Geheimnis, weil es bis zu diesem Zeitpunkt, bis zur Urgemeinde verborgen war. Aber jetzt ganz klar offenbart wurde. Und dieses Geheimnis ist, dass Christus wirklich in uns wohnt, in Heiden sogar, nicht nur in Juden, sondern auch in Heiden wohnt Jesus. Und das ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und jetzt macht Paulus da weiter in Vers 28 und sagt, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Dann Vers 29, worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Ja, was total hier auffällt in Vers 28, ist, dass Paulus nicht sagt, das verkünden wir oder diese Botschaft verkünden wir, sondern er sagt, ihn verkünden wir. Und es ist so wichtig, uns immer daran zu erinnern, das Evangelium ist zuerst eine Person, nämlich Jesus Christus. Alles in Paulus Lehre hat darauf abgezielt, diesen Jesus groß zu machen und diesen Jesus zu verherrlichen. Das heißt, er hat nicht zuerst Doktrin oder Lehre einfach gelehrt, sondern er hat eine Person gelehrt, also über eine Person gelehrt. Natürlich braucht es dafür das richtige Doktrin und die richtige Lehre, aber echte Lehre ist sozusagen die Magd, um Jesus groß zu machen. Echte Lehre führt immer zu Jesus, beschreibt immer Jesus, wie er ist. Also, das Evangelium ist nicht zuerst ein theologisches Konstrukt, so, sondern das Evangelium ist eine Person, Jesus Christus. Ja? Und wir, wie gesagt, brauchen Lehre, um die Wahrheit zu reden über diese Person. Aber letztendlich, was wir verkündigen, ist eine Person, nämlich den Sohn Gottes, Gott selber, Jesus Christus. Ja, also auch wir verkündigen nicht irgendwie zuerst das Christentum oder so, sondern unser Auftrag ist es, Jesus bekannt zu machen. Ich habe das ja viele Jahre mit Muslimen gemacht und habe da oft gemerkt, okay, wenn es dann ging in die ganzen irgendwie theologischen Diskussionen oder so, dass sie sehr schnell abgeschaltet haben. Und ich habe dann angefangen und versucht, einfach zu reden von Jesus, wie herrlich Jesus ist, wie gut er ist, dass er Sohn Gottes ist, auch wenn sie das nicht gemocht haben, dass ich das gesagt habe. Und gar nicht so sehr versucht, zum Beispiel ihren Propheten schlecht zu machen, sondern Jesus groß zu machen und Ja, jemand hat mal gesagt, gerade wenn man mit Muslimen redet, es ist gut, Jesus ganz, ganz groß zu machen, damit ihr Prophet Mohammed immer kleiner wird und irgendwann verdimmt. Ja, und das haben wir erlebt auch in der islamischen Welt, so dass ja, Menschen oft durch einen langen Prozess irgendwie Jesus ganz lieb gewonnen haben und immer mehr schrittweise zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen sind und dann auch irgendwann dann halt gemerkt haben, okay, mit Mohammed stimmen ja einige Sachen nicht und ja, wir folgen nur noch Jesus nach. Also wir verkündigen Jesus, wir verkündigen eine Person, das Evangelium ist eine Person. Und jetzt sagt Paulus, wie er das macht, also indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Und das finde ich interessant, dass Paulus sah seinen Dienst an jedem Menschen. Er konnte jedem Menschen irgendwie dienen und jeden Menschen irgendwie beim nächsten Schritt helfen. Ja. Egal, ob ein Mensch jetzt ein totaler Atheist war oder so, dem konnte Paulus helfen, Jesus kennenzulernen. Oder egal, ob ein Mensch schon gläubig war, schon ein Jünger war, ihm konnte Paulus helfen, Jesus noch mehr zu erkennen und noch vollkommener zu erkennen. Und ja, so können auch wir eigentlich in jedem Menschen jemand sehen, der ein Stück weiter zu Christus oder ein Stück tiefer in Christus hineingebracht werden kann. Und wenn wir mit dieser Sicht durch die Welt gehen, dann gibt uns das eine ganz, ganz tiefe Hoffnung für jeden Menschen. Paulus sagte wirklich, jeder Mensch, wir ermahnen jeden Menschen, wir lehren jeden Menschen. Nicht jeder Mensch nimmt das an, aber wir wollen Hoffnung haben für jeden Menschen und alle lehren und jeden ermahnen. Also finde ich interessant, dieses jeden Menschen. Paulus hat nie einen Menschen aufgegeben und gesagt, pff, bei dem bringt das gar nichts oder so, sondern er hat immer weiter gedient. Ja, und er sagt, wir ermahnen jeden Menschen und lehren jeden Menschen. Dieses Wort, was da steht, ermahnen, ist ein recht hartes Wort, also hat was mit Zurechtweisen zu tun, auch normalerweise nach einem Fehltritt. Und das ist was, was wir heute gerade in der westlichen Gemeinde zum ganz weiten Teil verloren haben, dass wir einander ermahnen. Ich weiß nicht, in all meinen 20 Jahren in der Jesus-Nachfolge bin ich sehr, sehr selten ermahnt worden von Geschwistern. Höchstens mal über meine Klamotten oder so, da ich nicht das Richtige anhatte, was leider nicht so wirklich mit der Bibel zu tun hatte. Oder über bestimmte irgendwie, wie ich im Gottesdienst Klavier spiele oder ob zu laut oder zu leise so. Ist auch okay. Aber wirklich, wenn ich mich falsch verhalten habe oder in Sünde gelebt habe, bin ich sehr, sehr selten ermahnt worden, obwohl die Geschwister es eigentlich hätten tun sollen. Und auch ich merke das, ich tue mich echt schwer, Leute, die klar gesagt haben, sie gehen mit Jesus, zu ermahnen und zu sagen, hey, warum tust du die und die Sünde, wenn du doch gesagt hast, du folgst Jesus? Und wir brauchen das total und ich sehne mich total danach, das mehr in meinem Leben zu haben, also ermahnt zu werden und auch andere zu ermahnen. Und ich glaube, zumindest mein Problem ist, dass ich oft nicht genug Liebe habe für die Leute. Eigentlich ist es eine falsche Zurückhaltung, wenn wir Leute, die echt mit Jesus leben wollen und dann doch in Sünde fallen und oder bewusst in Sünde reingehen, nicht ermahnen und nicht warnen. Und ja, ich wünsche mir, dass ich das mehr machen kann und im guten Geist machen kann. Dieses Ermahnen muss natürlich total aus Liebe geschehen und nicht so dieses Gesetzliche, so du bist ein verdammter Sünder oder sowas. So. Aber ja, ist echt was, was wir heute zum ganz weiten Teil verloren haben. Und wenn ermahnt wird, dann oft im falschen Geist. Und da, glaube ich, können wir alle drin wachsen, uns ermahnen zu lassen und einander zu ermahnen. Ja. Und Paulus hat das Ziel damit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Vielleicht steht in euren Bibeln was anderes als vollkommen. Was habt ihr da? Vollkommen hast du auch? Ja, okay. Ja, interessant. Ich dachte, die neueren. Also man kann es genauso gut mit erwachsen übersetzen, also oder reif in Christus darstellen, ist das gleiche Wort. Also das ist das Ziel. Unser Ziel ist nicht einfach nur, dass Menschen irgendwie Christen werden und zu Jesus finden, sondern das Ziel ist echt, dass wir alle erwachsen werden in Christus, mündig werden in Christus, sozusagen vollkommen in Christus. Damit ist natürlich nicht gemeint, nochmal, das hatten wir ja schon, dass wir hier auf dieser Erde sündlos, komplett, ja, ohne Sünde leben oder so. Aber mündig in Christus, erwachsen in Christus. Ja, in 1. Korinther 3 macht Paulus auch diese Unterscheidung. 1. Korinther 3, Verse 1 und 2. Da schreibt er an die Korinther. Paulus, also eine Gemeinde, die alles andere als erwachsen war. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht. Also, Paulus sagt, oh, hey, sorry, ich muss euch jetzt die Wahrheit sagen. Ihr seid zwar jetzt schon einige Jahre vielleicht mit Jesus unterwegs, aber eigentlich seid ihr immer noch kleine Babys, die hier Milch kriegen müssen. Ihr könnt immer noch keine feste Speise vertragen. Ihr seid immer noch total in euch selbst gefangen. Ihr lebt immer noch für euch selbst. Ihr habt euch immer noch nicht wirklich hingegeben, Jesus gegenüber. Und ihr seid einfach noch total kindisch sozusagen ja, in eurer Reife in Christus. Und ja, Paulus wünschte sich so, hey, dass sie endlich erwachsen werden und hat dafür halt gearbeitet. Ja, dass Leute wirklich so werden wie Jesus. Und es ist eines der schönsten Dinge, so die ich in meinem Leben erlebt habe, das so zu sehen, wie Menschen mündig werden in Christus. Ja, kaputte Menschen gesehen, die wirklich kaputt waren und die dann irgendwann über einen längeren Zeitraum Jesus nachgefolgt sind und dann echt mündig wurden, also gelernt haben, Entscheidungen zu treffen, gute Entscheidungen zu treffen, Jesus neu nachzufolgen. Wir hatten in Nordafrika einen, den habe ich, wann habe ich den? Ich glaube 2016 habe ich den kennengelernt. Einfach so auf so einer Veranstaltung. Damals war der, ich würde sagen, Agnostiker, also hatte sich schon vom Islam abgewandt, aber ja, wusste nicht so richtig. Und ich habe den kennengelernt und wir sind in Kontakt geblieben. Der hat in einer anderen Stadt gewohnt und irgendwann nach, man muss 2017 muss dann gewesen sein, hat er dann Jesus angenommen. Und bei ihm habe ich das erlebt wie bei keinem anderen. Er ist dann so schnell wirklich mündig geworden in Jesus, dass er jetzt total Verantwortung übernimmt fürs Reich Gottes und andere Menschen zu Jüngern macht, ganz mutig erzählt ja, von Jesus. Das war ganz schön, so einen Menschen so schnell reif werden und erwachsen in Christus werden zu sehen. Wünscht mir, dass immer so schnell gewesen wäre oder immer so schnell gehen würde, ist nicht. Aber es ist was Wunderschönes, wenn man das sehen darf. Boah, da wird jemand richtig erwachsen in Christus. Ja, also Paulus will jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Und in Vers 29 sagt er, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Ja, also Paulus sagt hier so, hey, mit all meiner Energie, ich glaube, das griechische Wort kommt hier gleich, oder daraus kommt das deutsche Wort Agonie, also mit aller Leidenschaft kämpfe ich ja, dafür, dass Menschen vollkommen in Christus dargestellt werden. Und es ist so schön, das hier zu sehen, wenn man so den ersten Teil des Verses hier liest, wo Paulus sagt, worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, denkt man so, oh, Paulus, der große, große Paulus, der hier die Power hat, und der vielleicht ein bisschen dick auftischt hier. Aber dann sagt er, woher diese Kraft kommt, nämlich gemäß seiner Wirksamkeit, also Jesus' Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Und das ist schön, Paulus so zu sehen, wie er sagt so, hey, ich habe eine ganz große Kraft und eine ganz große Leidenschaft, aber eigentlich kommt die nicht von mir und eigentlich bin ich das nicht, sondern es ist Christus in mir. Es ist dieses Geheimnis, von dem er gerade gesprochen hat. Christus lebt in mir und ja, in seiner Kraft kann ich das tun, in seiner Kraft kann ich gesteinigt werden, ins Gefängnis gehen, Schiffbruch erleiden. Das kann ich alles, weil Christus in mir lebt. Und das dürfen wir wissen, auch für uns, dass Jesus in uns lebt und dass er uns die Kraft gibt, auch für all die Aufgaben, in die er uns hineinstellt. Ja, und das finde ich schön, wenn Menschen so geistlich so reif sind, dass sie das so sagen können, hey, ja, ich mache das, ich arbeite, aber es ist Christus, der das in mir wirkt. Sehr ähnlicher Vers ist in 1. Korinther 15, Vers 10. Da schreibt Paulus es noch mal klarer, den gleichen Gedankengang. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, also als die anderen Aposteln. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Also, Paulus konnte sich wirklich freuen, und für uns hört sich das so ein bisschen an, dass der so ein bisschen angibt, so ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Aber es ist ganz klar, davor und dahinter sagt er, aber nein, nein, nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und ich wünsche, dass wir so ein nicht Selbstbewusstsein, sondern Christus in uns Bewusstsein haben, wie Paulus das hatte. Ja, Paulus hatte kein Selbstbewusstsein. Er sagte, er ist der Letzte von allen Aposteln. Er ist in sich nichts. Aber in Christus war er alles. In der Gnade Gottes war er alles. Also dieses Christus in uns Bewusstsein, so nenne ich es mal, anstatt Selbstbewusstsein, das hatte er. Irgendwelche Gedanken, Anmerkungen bis hierhin? Okay, dann gehen wir weiter. Kapitel 2 ist eigentlich noch immer noch der gleiche Gedankengang. Da schreibt er, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Ja, das war ihm wichtig so. Hey, er sagt, ich will, dass ihr wisst. Und gerade für verfolgte Christen oder vielleicht Christen, die weit ab vom Schuss sind, es ist ganz tröstlich zu wissen, okay, da ist jemand, der für uns betet, da ist jemand, der für uns kämpft. Übrigens wollte ich euch das erzählen. Ich bin in Kontakt mit einem Pastor in Hamburg. Den kenne ich schon viele, viele Jahre. Und der hatte gehört, dass ich hier nach Eisenhüttenstadt gehe. Und seitdem betet der ganz regelmäßig, ist ein besonders betender Bruder, ganz regelmäßig und mit großer Freude schreibt er mir immer für Eisenhüttenstadt. Das hat der Heilige Geist ihm so aufs Herz gegeben. Also es gibt ja in Hamburg jemand, der für uns in Eisenhüttenstadt hier betet mit großer Freude. Genau, ein bisschen so wie Paulus gebetet hat für die Kolosser. Genau. Also er sagt, ich habe einen großen Kampf um euch und um die in Laodicea. Laodicea war eine Stadt, glaube ich, so 15 Kilometer nur von Kolosse entfernt. Laodicea kennen wir ja, ist eine Stadt von den sieben Sendschreiben in der Offenbarung und war sozusagen die, man kann sagen, Schwestergemeinde von Kolosse. Also wahrscheinlich auch vom gleichen Gemeindegründer von Epaphras. Und genau am Ende vom Kolosserbrief schreibt Paulus, und wenn der in Vers, also Kapitel 4, Vers 16, wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Also Paulus hat zwei Briefe geschickt, einen an Kolosse, einen an Laodicea. Und er wollte, dass die untereinander auch die Briefe tauschen. Genau, der Brief an die Laodicea ist, der ist nicht in der Bibel. Genau, vielleicht verloren gegangen oder so. Ja. Und jetzt schreibt er nochmal, warum er so einen großen Kampf hat für die, die sein Angesicht noch nicht gesehen hat. Das ist dann Vers 2. Da schreibt er, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. So ein typischer Paulussatz, sehr verschachtelt, lauter so Genitivverbindungen. Genau, aber den schauen wir uns jetzt Schritt für Schritt an. Also eigentlich hatte er vier Ziele. Sind hier in diesem Vers drin, die er hat für die Gemeinde. Das erste ist, dass ihre Herzen getröstet werden. Und dieses Wort hier, was für trösten steht, das kann auch gut mit ermahnen oder ermuntern übersetzt werden. Ist dieses Parakleo, also Paraklet, auch was auch für den Heiligen Geist benutzt wird. Und genau. Im Griechischen ist das halt eins. Also es kann trösten, ermuntern und ermahnen sein, das Gleiche. Also hat die Idee von jemandem zur Seite stehen, jemanden unterstützen. Ja, und es ist so wichtig, dass unsere Herzen getröstet sind und getröstet werden, immer und immer wieder. Es ist total wichtig, dass wir den tiefen Trost Gottes erleben. Denn wir alle gehen durch diese Welt und wir alle erleben Leid. Und Leid kann uns entweder bitter machen oder wenn dann Trost Gottes sozusagen auf das Leid gegossen wird, dann kann es uns besser machen oder näher an Gottes Herz bringen. Also, und das ist das, was durch Leid passiert. Entweder wir werden bitter, wenn wir nicht getröstet werden. Oder wir werden, das ist ein Wortspiel, werden besser in Anführungsstrichen, wenn wir getröstet werden. Und es ist so wichtig, dass wir unser Herz immer wieder Jesus hinhalten und ehrlich vor ihm werden und sagen, hey, hier habe ich Leid oder hier fängt Bitterkeit an in mir zu wachsen. Bitte komm und tröste mich da, damit ich versöhnt werde damit. Es ist so, so wichtig, dass wir versöhnt sind mit unserer Vergangenheit und mit unserer Gegenwart. Ja, dass wir sehen können, okay, da ist nicht alles gut gegangen. Und auch jetzt in der Gegenwart geht nicht alles gut. Da sind Sachen, die echt schwierig sind und wo ich vielleicht Gott auch nicht verstehe. Ja, aber es ist wichtig, dass wir Gott unser Herz hinhalten und seinen Trost darin erleben. Weil sonst werden wir bitter und Bitterkeit ist was Schlimmes. Also im Hebräerbrief wird Bitterkeit eine Wurzel genannt, eine Wurzel der Bitterkeit, die dann wächst und größer wird und auf andere Leute dann auch einen negativen Einfluss hat. Wir alle kennen das von Leuten, die bitter sind. Die sind nicht nur für sich bitter, sondern die geben das auch noch weiter normalerweise. Und dann platzt es mal aus ihnen heraus, die ganze Bitterkeit und genau. Ja, also Es ist wichtig, dass unsere Herzen getröstet werden, in Gott, dass wir vielleicht nicht alles verstehen, aber trotzdem seinen Trost spüren und erleben. Spurgeon hat es gesagt, so dem Motto nach, ich will lieber 1000 Fragen in meinem Leben unbeantwortet lassen, als ein Zweifel zu hegen an der Güte Gottes. Und das, was Trost macht. Trost beantwortet nicht alle unsere Fragen, aber Trost hilft uns, keinen Zweifel zu haben an der Güte Gottes. Also, das ist so eine Sache, die Paulus total auf dem Herzen hat für die Gemeinden, dass unsere Herzen getröstet werden. Und dann, dass sie vereinigt werden in Liebe. Ja, ist immer ein ganz, ganz großer Kampf. Wir alle kennen das auch um die Einheit, gerade unter Geschwistern. Genau, als ich in Nordafrika war, hatten wir dann einige einzelne Gläubige, die sich auf den Weg gemacht haben, Jesus nachzufolgen. Und bis heute beten wir dafür und die Geschwister, die noch da sind, arbeiten dafür, dass sie jetzt vereinigt werden in Liebe. Also, dass es nicht nur einzelne Individuen sind, sondern dass sie sich zusammenfinden zur Gemeinde und dann auch aber echt zu einer Gemeinde, wo echte Liebe ist, wo echte geschwisterliche Liebe ist, wo echte Einheit ist. Das ist ein ganz, ganz großes, ja, Ding, das, ja, das, oder ein ganz großes Wunder, sage ich mal, wenn Leute, die vorher in der Welt gelebt haben, dann reinkommen und Jesus kennenlernen und dann durchdringen und sehen, boah, Gemeinde ist so wichtig. Die Liebe zur Schwester und zum Bruder ist für Gott sowas von wichtig. Ist ein ganz tiefes Wunder, wenn Gott das schafft im Menschen und ein ganz tiefer Beweis auch, dass Gott da wirklich was gemacht hat. Ja. Und das, ja, soll auch unser Gebet und unser Streben sein, dass wir echte geistliche Einheit haben in Christus, auch hier in Eisenhüttenstadt. Und das kommt nicht zuerst daraus, dass wir jetzt irgendwie groß Teambuilding machen oder unsere Kommunikationsstrategien verändern oder irgendwie besondere Menschenkenntnis haben oder so, sondern echte Einheit ist wirklich was, was Gott uns schenkt. Das ist ein Geschenk von Gott. Jesus betet das in Johannes 17, Vers 22. Da redet Jesus zum Vater, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Also Jesus sagt, ich gebe die Herrlichkeit, die du, Vater, mir gegeben hast, gebe ich an sie weiter, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ein total interessanter Vers. Also je mehr wir Gottes Herrlichkeit erkennen, desto mehr werden wir auch in Einheit leben. Ich glaube, es ist ein bisschen verbunden auch damit, je mehr unsere Her mit dem, was davor kam, mit den getrösteten Herzen, je mehr unsere Herzen getröstet sind in Christus, desto mehr können wir uns auch vereinigen mit anderen in Liebe und echte Einheit leben. Und das müssen wir uns immer und immer wieder fragen, in der Gemeinde bin ich ein Instrument der Einheit? Oder bin ich ein Stolperstein für andere? Also trage ich dazu bei, Einheit zu schaffen? Oder bin ich jemand, der Einheit zerstört? Ja. Und nochmal, mit Einheit meine ich nicht einfach, wir haben uns alle lieb und ist ja egal, was wir glauben oder so. Das ist damit nicht gemeint, so. Sondern es ist Einheit in Christus, entsprechend der Wahrheit der Schrift.